Sie hören Uniball, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die Wissen schaffen. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma. Wir forschen weiter.
Jedes zehnte Kind in der Schweiz leidet an Asthma. Das bedeutet oft Atemnot, Reizhusten, enge Gefühle in der Brust. Und die Krankheit ist nicht heilbar. Aber jetzt ist man den Gründen für Asthma etwas näher auf die Spur gekommen. Eine internationale Forschungskommission hat neue Ergebnisse präsentiert. Zur Kommission gehörte auch Professor Dr. Urs Frey der Uni Basel. Herr Frey, ich begrüße Sie. Sie hören den Podcast Uniball, am Mikrofon Claude Bühler. Herr Frey, zunächst mal, was ist Asthma?
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, Asthma ist eine chronische Erkrankung der Atemwege, die eben leider fast 10% aller Kinder betrifft und häufig durch Umweltfaktoren ausgelöst wird, und Kinder haben dann häufig Atemnot und Husten, und das ist für den Alltag schwierig, auch häufig in der Schule sehr schwierig.
Was heißt es denn für den Alltag?
Ja, Kinder haben neben chronischen Symptomen wie immer wieder Husten, haben sie häufig auch eine Einschränkung ihrer Leistungsfähigkeit, ihrer sportlichen Leistungsfähigkeit. Sie können aber auch eben schwere Anfälle haben, ausgelöst durch verschiedene Dinge, wie zum Beispiel allergische Stoffe, Blüten, Pollen, Tierkontakte. Aber auch mit Infekten kann es durchaus einmal zu einem Asthmaanfall kommen. Das ist dann begleitet mit starker Atemnot und häufig auch Angst und Situationen, wo sie dann manchmal auch auf die Notfallstation kommen müssen.
Ei. Und wenn ich es recht verstanden habe, dann spürt man Asthma nicht dauernd, sondern das wird dann spürbar, wenn die Anfälle kommen. Ist das richtig?
Eigentlich ist Asthma eine chronische, entzündliche Erkrankung der Atemwege. Also der Prozess findet eigentlich immer statt, aber je nachdem, wie stark halt der Reiz von der Umwelt ist, kann es dann manchmal wie eine Schwelle überschreiten, die dann zu Symptomen führen, und die treten eben häufig anfallsartig auf oder im Rahmen von Infekten.
Und was kann diese Anfälle auslösen, dann neben dem Pollen beispielsweise?
Eben
diese?
Infekte sind sehr häufig, vor allem bei Kindern, bei kleineren Kindern. Aber eben wir haben auch viel Forschung gemacht im Bereich der Luftschadstoffe.
Also da kommen wir noch drauf.
Hohe Belastung von Luftschadstoffen können leider bei diesen Kindern zu Verschlechterung der Symptome führen, zu vermehrten Anfällen.
Mhm. Warum ist das Befinden nach diesen Anfällen besser?
Das Befinden ist insofern besser, wenn Medikamente gegeben werden. Also ja, wir haben heute sehr potente Medikamente. Die Atemwege werden durch diese Umweltreize entzündet, aber sie werden auch durch diese Entzündung etwas eingeengt. Also es führt zu Spasmen in den Atemwegen. Wir haben sehr potente Medikamente, die diese Spasmen lösen. Das ist dann häufig ein Notfallmedikament, um diese Anfälle zu vermeiden. Aber der eigentliche Grund, also die Reizung und Entzündung, die ist damit nicht behandelt. Da müssen eben zusätzlich noch Erhaltungstherapien gegeben werden, die wir können heute mit entzündungshemmenden Medikamenten, meistens inhalative Cortisone in sehr niedriger Dosis, über längere Zeit führen dann zu einer Stabilisierung der Atemwege und zu einer Verminderung dieser Entzündung und einer Verminderung der Reizbarkeit. Und diese Kinder haben dann viel, viel weniger Symptome und sind eigentlich gut kontrolliert.
Okay, aber nicht geheilt. Warum kann man nicht heilen?
Ja, es ist eine Erkrankung, die nicht in dem Sinne wie man einen Schalter umlegen kann und eine Heilung hinkriegen kann, sondern es ist eine Erkrankung, die immer wieder ausgelöst wird durch Umweltreize. Es ist eigentlich wie eine Art chronische Entzündung der Atemwege, die dann wieder vermehrt aufflammen kann, wenn zusätzliche Reize kommen. Und die Behandlung, eigentlich die Kontrolle des Asthmas, erfolgt vor allem durch eben die Stabilisierung der Entzündung. Und das ist heute eben mit den modernen Medikamenten wirklich in sehr, sehr niedrigen, gut verträglichen Dosen machbar. Und von allen Kindern, die wir betreuen, können die absolut allermeisten, über 90%, können eigentlich gut kontrolliert werden mit diesen Medikamenten.
Aber was ist eigentlich die Ursache für Asthma? Warum haben das Leute und andere haben es nicht?
Ja, es ist eben ein sehr komplexes Zusammenspiel. Es braucht eine gewisse, wahrscheinlich genetische Veranlagung. Und was wir jetzt auch im Rahmen von unserer Forschung eben gelernt haben, ist, dass eben gerade diese ganz, ganz frühen Jahre, also die Schwangerschaft, die ersten Monate des Lebens, dass dort etwas passiert, dass es zu einer, wir sagen dem, ein Priming, also dass der Körper wird sozusagen wie umprogrammiert, dass eben nicht eine gesunde Entwicklung der Lunge stattfinden kann, sondern dass durch diese Reize die Lunge sich eben in eine kranke Lunge entwickelt. Und das sind häufig ganz kleine Reize, aber das Zusammenspiel von vielen kleinen Reizen kann dann eben dazu führen, dass sich eine chronische Erkrankung entwickelt.
Und das bleibt dann?
Das ist noch nicht ganz so geklärt. Also es gibt eben sehr, sehr viele verschiedene Verläufe. Es gibt Kinder, die haben diese Erkrankung vor allem im Säuglings- und Frühkindesalter und das normalisiert sich wieder. Es gibt Kinder, die sind am Anfang beschwerdefrei und es entwickelt sich später. Also es ist nicht sehr konstant und sehr unterschiedlich kann sich diese Situation entwickeln.
Sie haben eine Erhebung mit den Daten von 780 Kindern durchgeführt. Welche Fragen wollten Sie damit klären?
Ja, wir haben das erste Mal die Forschung etwas ausgedehnt, indem dass wir neue mathematische Methoden, die halt heute im Artificial Intelligence und so weiter besser verfügbar sind. Also wir machen diese Art Forschung schon über 25 Jahre. Und in der klassischen Medizin hat man mehr nach einzelnen Faktoren gesucht, die eben diese Auslösung von dieser chronischen Krankheit erklären. Aber wir haben gesehen, dass alle diese einzelnen Faktoren nur einen kleinen Effekt haben. Also der Effekt ist nur 5-10%. Was wir jetzt eben gesehen haben mit diesen neuen mathematischen Methoden, dass eben das komplexe, netzwerkartige Zusammenspiel zwischen diesen verschiedenen Faktoren, auch wenn jeder Einzelne nicht so wichtig ist, aber in der Gesamtheit und vor allem in der Entwicklung während des ersten Lebensjahres zusammen, dass das Zusammenspiel eigentlich das ist, was nachher die Krankheit verursacht. Und das ist insofern wirklich komplett eine neue Sicht, wie chronische Krankheiten entstehen können und könnte auch ein Modell sein für die Entstehung von anderen chronischen Krankungen.
Also, wenn ich das recht verstanden habe, sind das physische Dinge, sind das Reizungen? Gibt es auch einen psychischen Effekt, der da reinspielt?
Ja, psychische Effekte sind immer wieder beschrieben worden. Beim Asthma, sie sind nicht sehr ausgeprägt, diese Effekte. Was wir aber auch sehen, dass gewisse familiäre Komponenten, also wo jemand aufwächst, eine Rolle spielen können. Alle diese Faktoren haben einen kleinen Effekt, aber das ist vor allem das Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Faktoren, die das ausmachen.
Sie sagen nun im Medientext, Asthma kündigt sich schon im ersten Lebensjahr an. Wie? Wie wird das spürbar?
Eben, man sieht, dass diese Kinder schon im ersten Lebensjahr zunehmend Symptome entwickeln. Mhm. Und in der Art und Weise, wie diese Symptome zunehmen, das kann uns mit diesen neuen mathematischen Methoden eben schon klare Hinweise dafür geben, ob jemand später dann ein Asthma haben wird im Schulalter, ja oder nein. Das ist natürlich aufgrund von statistischen Daten, ist häufig für das einzelne Kind sehr schwer vorauszusagen. Und ich würde mich als Kliniker auch davor hüten, Eltern zu sagen, ihr Kind hat sicher ein Asthma oder wenn es viele Symptome im ersten Lebensjahr hat. Aber mindestens auf diesen Forschungsdaten, auf der gesamten Bevölkerung, haben wir doch eine recht gute Vorhersagekraft von diesen neuen mathematischen Methoden.
Wie passt sich denn in diesem jungen Alter, wie passt sich da die Lunge an?
Ja, Sie müssen sich vorstellen, im ersten Lebensjahr passiert sehr, sehr viel, oder? Sie haben einerseits ein enormes Wachstum der Lunge, also die Lunge verdoppelt sich in der Größe praktisch in den ersten Monaten, also das Wachstum spielt eine große Rolle der Lunge. Wir wissen aber auch, dass das Immunsystem sich anpasst, also die kindliche Lunge hat ein Abwehrsystem gegen Reize von außen und diese Adaptation, sagen wir dem, also diese Anpassung an die Umwelt, das findet in den ersten Lebensmonaten statt. Wir wissen auch, dass die Bakterien, das wir sagen dem Mikrobiom, also die Bakterienflora, die wir in den Atemwegen haben, die passt sich an in den ersten Lebensmonaten und diese Entwicklungen, die bestimmen wahrscheinlich am Schluss, ob wir eine gesunde Lunge haben oder ob wir eben möglicherweise empfindlich sind für chronische Krankheiten.
Wenn wir jetzt Ihre Erhebung nehmen, was daran ist für Sie wirklich die ganz konkrete News?
Ja, die konkrete News ist, dass wir wirklich schon sehr, sehr früh im ersten Lebensjahr eigentlich wie eine Art empfindliches Fenster haben. Also dort passiert sehr viel, vieles bestimmt sich im ersten Lebensjahr, auch wenn wir noch nicht die klassischen Asthma-Symptome dort erleben, aber dort entsteht viel und was wir eben auch sehen, leider, ist, dass der Einfluss von Luftschadstoffen dort eben eine relevante Rolle spielt.
Wie muss man sich Ihre Datenlage vorstellen? Also was lag Ihnen vor?
Ja, das ist eine große Nationalfonds gestützte Studie, die wir über die letzten 20 Jahre eigentlich an den Standorten Basel und Bern zusammengeführt haben, wo wir wirklich Eltern schon während der Schwangerschaft gefragt haben, würden sie mitmachen in dieser Studie. Dann haben wir während der Schwangerschaft haben wir die Luftschadstoffbelastung der Mütter gemessen. Wir haben die Luftschadstoffbelastung nachher nach der Geburt gemessen bei den Säuglingen und haben die im wöchentlichen Takt angerufen zu Hause, haben die Symptome abgefragt und haben diese Kinder verfolgt bis ins Schulalter. Und als wir unsere Datenlage zusammen hatten, haben wir noch mit einer Partnerkohorte in München zusammengearbeitet und haben unsere Resultate, die wir gefunden haben, an dieser zweiten Kohorte verifiziert und haben auch eine Bestätigung unserer Befunde finden können.
Wie können wir nun diese Ergebnisse nutzen?
Ja, ich glaube, was wir wissen, ist, dass eben dieses Säuglingsalter sehr empfindlich ist. Wir wissen auch, dass aus anderen Studien, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, dass eben gerade Luftschadstoffe eine große Rolle spielen und was eben spannend ist, dass eben diese Luftschadstoffe schon in relativ niedrigen Konzentrationen bei diesen empfindlichen Säuglingen etwas bewirken können. Und das ist, glaube ich, relevant. Also ich glaube, eine der wichtigsten Aussagen für mich ist, dass wir wirklich daran weiterarbeiten sollten, die Luftschadstoffbelastung zu vermindern, auch wegen den Gesundheitseffekten für kleine Kinder. Und was wir auch sehen, ist natürlich, dass wir die Tabakexposition der Säuglinge vermindern sollten. Also Rauchen während der Schwangerschaft, Rauchexposition im ersten Lebensjahr, wissen wir klar, dass die einen Einfluss haben auf die Entwicklung von Atemwegssymptomen bei kleinen Kindern und Säuglingen.
Über den Tabak reden wir noch. Das mit der Luftverschmutzung, das interessiert mich näher. Also, Sie meinen damit konkret Autos, Motorräder und solche Dinge. Was richten die konkret an?
Also wir wissen aus mehreren Studien, dass Und am besten ist sicher bekannt, dass der Feinstaub und auch die NO2-Belastung, das ist vor allem Verkehr und Heizung, die hier eine große Rolle spielen, dass die die Atemwege reizen, dass sie zu Vermehrtsymptomen führen können bei kleinen Kindern und Säuglingen, dass sie Asthmaanfälle verstärken können. Da gibt es sehr gute Evidenz weltweit. Wie die genauen Mechanismen entstehen, da gibt es verschiedene Ebenen. Also wir wissen sogar, dass Schadstoffbelastung dazu führen kann, dass bei Kindern die Lungenfunktion sich schlechter entwickelt. Also Kinder, die stark, das sind vor allem Studien natürlich aus Ländern, wo eine sehr hohe Schadstoffbelastung ist, dass die Lunge schlechter wächst. Wir wissen aber auch, dass die Luftschadstoffe einen Einfluss haben auf die Entwicklung des Immunsystems. Also es gibt verschiedenste Effekte schon von Luftschadstoffen auf die kindliche Lunge.
Also konkret, wenn ich an einer stark befahrenen Straße aufwachse, dann bin ich einem deutlich, also erheblich feststellbaren, höheren Risiko ausgesetzt.
Ja, ich glaube, wenn Sie eine hohe Schadstoffbelastung haben, ausgesetzt sind während der Schwangerschaft und im ersten Lebensjahr haben die Kinder klar ein erhöhtes Risiko für Atemwegserkrankungen.
Jetzt gibt es natürlich auch dort Kinder, die kein Asthma machen, wenn sie an einer Straße aufwachsen, und die anderen machen es. Warum ist dann die Unterscheidung? Wie geschieht das?
Ja, ich glaube, das ist eben eine dieser komplexen Fragen. Asthma ist eben nicht eine Erkrankung, die nur ein Faktor bedingt. Ja. Eben, es sind eben häufig ein Netzwerk von komplexen Faktoren. Es braucht eine gewisse Veranlagung, empfindlicher zu reagieren, die dann eben unter diesen zusätzlichen Schadstoffbelastungen noch mehr Symptome machen. Aber wir sehen auch bei komplett gesunden Kindern ohne Asthma-Veranlagung in der Familie, sehen wir deutlich mehr respiratorische Symptome in allen Studien oder mit Schadstoffbelastung.
Ja, ja. Und wie ist diese Situation, diese Luftverschmutzungssituation jetzt einfach, wenn wir die Schweiz oder Basel betrachten im internationalen Vergleich?
Also wir haben diese Studie über 20 Jahre schon gemacht und wir messen natürlich diese Luftschadstoffe zusammen mit dem Tropeninstitut, die wirklich hier extrem kompetent sind, und es gibt auch sehr gute Netzwerke in der Schweiz, wo die Luftschadstoffbelastung gemessen wird. Wir sehen einen Trend, dass es heruntergeht. Das ist sehr, sehr erfreulich, und da sind wir natürlich im Vergleich zu Städten wie Mexico City oder so, sind wir schon in einem besseren Bereich, aber wir haben auch eine Luftschadstoffbelastung, die messbare Effekte für bei unseren Kindern hinterlässt, eindeutig. Also wir müssen noch weiter runterkommen.
Wir sind irgendwie jetzt bereits in einer politischen Debatte auch drin. Also es gibt jetzt ja auch Bemühungen in der Stadt Basel, irgendwie Tempo 30 einzuführen. Ist das etwas, was dann eben auch auf diese Schadstoffwirkung einen Einfluss hat, oder ist das... macht das Null-Effekt?
Ich kann das nicht beurteilen, was die Temporeduktion beinhaltet, aber ich denke, wir sind sicher auf dem richtigen Weg mit solchen Maßnahmen.
Okay. Sie haben Tabak erwähnt, also das passive Rauchen, also wenn Elternteile rauchen in der frühen kindlichen Phase, dann ist das schlecht.
Ja.
Und also wie stark schlecht? Also macht es einen großen Effekt oder kann man das vernachlässigen?
Nein, das ist überhaupt nicht vernachlässigbar. Also wir haben eine unserer ersten Studien, die wir vor 15 Jahren publiziert haben, da haben wir wirklich die Kinder untersucht bezüglich Symptomen, Atemwegssymptomen im ersten Lebensjahr, wenn die Mutter während der Schwangerschaft geraucht haben. Und da haben wir vor allem in den ersten 6 Lebensmonaten sehen wir eine Verdoppelung eigentlich der Atemwegsprobleme bei diesen Kindern.
Wird es denn schlimmer? Also wird der Asthma-Anteil in der Bevölkerung höher in der Schweiz?
Wir haben vor 30 Jahren haben wir tiefere Asthma-Werte oder Häufigkeiten gehabt als heute. Jetzt ist sich so ein bisschen am einpendeln. Das ist in allen Ländern der westlichen Welt so gewesen. Also man hat so in den 90er Jahren, Nuller Jahren hat man das erste Mal beobachtet, dass sich eigentlich die Asthma-Häufigkeit in diesen modernen Gesellschaften stark vergrößert hat. Man hatte am Anfang den Eindruck, ja, es hat vor allem damit zu tun, dass wir das besser detektieren können, aber es hat doch viele auch Studien gegeben, die gezeigt haben, nein, dieser westliche Lebensstil mit der Verschmutzung, aber auch mit den entsprechenden Ernährung, mit den hygienischen Maßnahmen, wie wir heute leben, dass das zu einer Zunahme von diesen Art Erkrankungen geführt hat. Jetzt würde ich sagen, hat sich in den letzten 10 Jahren etwas stabilisiert, aber wir hatten doch im Vergleich zu vor 30 Jahren eine deutliche Zunahme dieser Erkrankungen.
Aber wie ist das erklärbar? Also wir haben Rauchverbot in den Restaurants, wir fahren sauberere Wagen, sage ich jetzt mal, teilweise auch weniger. Wie erklären Sie das?
Ja, ich glaube, das ist eben sehr schwierig zu erklären, weil es eben eine sehr komplexe Art der Erkrankung ist, weil es verschiedene Auslöser gibt. Vielleicht können Sie sich erinnern, oder vor 10, 15 Jahren hat man gesehen, dass zum Beispiel das allergische Asthma, dass das bei Kindern, die in einem bäuerlichen Umfeld auf Höfen aufgewachsen sind, das sind vor allem die Studien aus München gewesen und Umgebung, dass die weniger Asthma hatten. Also es ist sehr komplex, oder? Es sind die Luftschadstoffe, aber es ist auch unser Lebensstil, oder mit der Ernährung, wo wir uns aufhalten, wo wir mit Tieren zusammen sind. Also es ist eine sehr komplexe Geschichte und es ist nicht ganz hundertprozentig verstanden. Aber wahrscheinlich sind es verschiedene kleine Faktoren, die im Zusammenspiel eben diese Erkrankungen auslösen.
Sie haben die Ernährung jetzt zweimal erwähnt. Mhm. Welche Rolle spielt denn die?
Es gibt verschiedene Studien über Ernährung und Asthma-Entstehung. Natürlich die klassischen allergischen Asthma-Formen, die können zum Teil durch gewisse Ernährungen ausgelöst werden, also Hühnereiweiß beispielsweise, aber das sind sehr wenige, sehr spezifische Kinder. Dann glaube ich, ist die Ernährung einfach sehr wichtig für den Aufbau eines normalen Immunsystems. Und vielleicht haben Sie auch die Diskussion über all diese Probiotika und alle diese Ernährungszusätze gelesen, die auf einer Populationsebene doch einen gewissen Effekt haben. Ich denke, oder je normaler die Ernährung ist, je breiter, je diversifizierter, desto eher kann sich das Immunsystem entsprechend ausrichten.
Wie geht die Politik bislang mit ihren Erkenntnissen um?
Ja, eigentlich ist es so, dass natürlich, wie Sie das richtig sagen, sind immer so diese verschiedenen Dimensionen, die hier betrachtet werden. Natürlich haben wir immer wieder versucht, auch unsere Erkenntnisse auch weltweit bekannt zu machen. Ich glaube, dass die Evidenz da ist, das ist, glaube ich, den meisten klar, wie man das Thema angeht. Ist klar, da gibt es offensichtlich politische Unterschiede, wie man das angehen will. Aber ich denke, was häufig in meiner Wahrnehmung etwas zu kurz kommt, ist, dass man ein gutes Verständnis hat über die globale Erwärmung, das kann man sich vorstellen, aber man hat relativ wenig Vorstellung, dass eben die Umweltschadstoffe auch Gesundheitseffekte haben. Und das, denke ich, ist nicht so bewusst in der Bevölkerung, und dass die Kinder speziell empfindlich sind, das ist, glaube ich, noch weniger bewusst. Aber das kommt jetzt aus diesen, auch aus den WHO-Richtlinien ganz klar hervor, oder dass hier bei diesen Reports, dass hier ein Handlungsbedarf besteht und dass das eine empfindliche Bevölkerungsgruppe ist.
Fassen wir kurz zusammen, also eben Auto, Motorradverkehr, Heizung, Tabak, Ernährung, gibt es irgendwie noch eine weitere Komponente, die eine große Rolle spielt?
Ja, ich glaube, wenn wir, Sie haben die wichtigsten Dinge genannt, oder was natürlich im Kontext der Behandlung entscheidend ist, dass wir halt auch immer noch gewisse Ungleichheiten haben, zum Beispiel Zugang zu Medikamenten. Das ist in der Schweiz vielleicht etwas weniger ausgeprägt, aber weltweit ist das natürlich ein Riesenthema, oder dass halt Gebiete, die weniger Einkommen haben, dass die häufig gar nicht zu diesen Medikamenten kommen. Und gerade in Low- und Middle-Income-Countries ist vor allem so in den Stadtrandgebieten sind diese Art Erkrankungen wirklich zu einem großen Problem geworden. Und man könnte sie behandeln, aber man hat keine Ressourcen. Dann glaube ich, eine der wichtigen Erkenntnisse ist auch, dass diese Kinder wirklich eine gute Betreuung brauchen. Hier braucht es eine gute Zusammenarbeit zwischen den Kinderärztinnen, den Spezialistinnen, dass man ja diese Kinder wirklich mitbetreut, dass man das Asthma kontrollieren kann mit den Medikamenten, und das kann man heute. Also wir haben wirklich nur ganz, ganz wenige Fälle, die so schwer zu behandeln sind, dass sie immer wieder zu uns ins Spital kommen müssen. Aber mit einer guten Versorgung, mit einer guten medikamentösen Therapie kann man eigentlich mit Dosen, die nicht Medikamentendosen, die nicht zu Nebenwirkungen führen, kann man diese Kinder wirklich so behandeln, dass sie keine Symptome haben müssen. Das führt auch dann dazu, dass sie eben eine normale Schulbesuch machen können, normal sportlich aktiv sein können und vollkommen integriert werden können. Und das ist das Ziel.
Wenn Sie befehlen könnten, generell, was wir tun sollten, um diese Probleme zu lösen oder zu bessern, was würden Sie tun?
Ja, ich würde auf jeden Fall natürlich diese Luftschadstoff-Themen aktiver angehen. Also ich glaube, das ist wichtig, dass wir die angehen, weil eine Erkenntnis, die wir aus unseren Forschung und auch von Forschung aus anderen Bereichen gelernt haben in den letzten Jahren, ist etwas, was ich an Ihre vorherige Frage anknüpfen möchte. Wir haben jetzt wirklich viel Evidenz, dass eben bei vielen schadstoffbelasteten Kindern die Lunge nicht richtig sich entwickeln kann, nicht richtig wächst. Das kennen wir vor allem aus diesen großen Studien aus Kalifornien. Und was wir heute eigentlich annehmen, dass eben dadurch auch wie Langzeiteffekte auftreten können, dass eben durch das fehlende Wachstum und Entwicklung der Lungen, die gar nicht richtig den Peak erreichen mit 20 und dann in unserem Alter, oder wenn wir langsam die Lungenfunktion verlieren im natürlichen Altersprozess, dass wir eben, wenn unsere Lunge gar nicht richtig gut ausgebildet wird, möglicherweise im Alter dann eben noch mehr Symptome auftreten können. Und wir vermuten heute, und das ist eine der Hypothesen in der Forschungswelt, dass wenn wir jetzt hier Effekte haben der Schadstoffe auf die Kinder, dass das einen Effekt haben wird auf die Langzeitwahrscheinlichkeit, dass im Erwachsenenalter mit 50, 60, 70 Jahren viele von diesen schadstoffbelasteten Kindern dann auch dann mehr Probleme haben würden. Und das ist natürlich dann wirklich dramatisch und wird einen großen Effekt haben auf die ganze Gesundheit der Bevölkerung.
Auch mit mehr Kosten, ja.
Ja, natürlich, ja, natürlich. Ja.
Was kann ich als einzelner Mensch tun, um Schaden abzuwenden? Also ja klar, nicht rauchen, muss ich auch von der Feldbergstraße nach Waldenburg ziehen, oder was empfehlen Sie?
Ja, es ist interessant, oder? Wir haben diese Karten, oder, der Schadstoffbelastung von Basel, und das ist interessant, dass eben es hängt von so vielen Faktoren ab, oder? Also Sie können durchaus mitten in Basel wohnen und sehr wenig Belastung haben und an gewissen Straßen sehr viel haben. Ich meine, das können Sie machen, aber ich glaube, was Sie vor allem aktiv machen können, ist mit dem Velo rumzufahren.
Ich glaube, das ist trotz der Luftverschmutzung.
Ja, aber mindestens, dass wir alle einen Beitrag dazu leisten, oder ja, dass die Luftverschmutzung heruntergeht. Ich glaube, das ist wichtiger für mich. Ja.
Und Yoga machen?
ich weiß nicht.
Atemkapazität
zu erhalten? Es gibt effektiv Studien, die untersucht haben, ob die Lungenfunktion sich verbessern kann, wenn man durch sportliche Aktivitäten, da ist die Datenlage nicht so ganz klar. Aber was wir natürlich ganz klar sehen, ist, dass wenn zusätzlich noch das Übergewicht, die Adipositas, vermindert werden kann, durch sportliche Aktivitäten, dass wir dann schon klar einen Effekt haben auf eine bessere Lunge. Ja.
Okay. Seit 20 Jahren erheben Sie Daten von gesunden Säuglingen und können dort die Einflüsse eben von diesen Luftschadstoffen beobachten. Vor 5 Jahren sagten Sie in einem Interview, solche Daten gibt es weltweit sehr wenig. Also warum und hat sich das gebessert?
Ja, das ist wahr. Ich bin froh, haben Sie meine alten Zitate gelesen. Es gibt effektiv wenig solche Geburtskohorten. Und das ist, hängt vor allem damit zusammen, dass das extrem aufwendig ist, dass das wirklich sehr viel auch wissenschaftliche Disziplin braucht, dass die Kinder und Eltern mitmachen müssen über längere Zeit. Da haben wir in der Schweiz Gott sei Dank eine gute Resonanz oder bei der Bevölkerung. Also wir haben, wenn wir Eltern anfragen, machen die meistens mit. Es gibt wahrscheinlich weltweit nicht mehr als so 30, 40 solche Studien. Und wir haben jetzt aber international natürlich begonnen, auch diese Resultate miteinander zu vergleichen, zu bestätigen und so weiter. Also da gibt es wirklich international ein sehr gutes Netzwerk, dass eben solche Studien auch miteinander vernetzt werden, die Ergebnisse bestätigt werden. Ich glaube, das ist doch ein wichtiger Aspekt, oder, um die Daten zu verifizieren.
Welche Reaktionen haben Sie denn bisher bekommen zu Ihrer Erhebung?
Meinen, in welchem Umfeld von den Eltern, die mitmachen oder von...
Oder medial allgemein. Auch.
Ja, ja, nein, wir haben, das ist natürlich eine sehr erfolgreiche Nationalfondsstudie, die wir haben, glaube ich, über 150 Publikationen in internationalen Journals. Das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Kohorte oder mit sehr hohen Datenqualität und aber auch nur dank dem Nationalfonds konnte das wirklich so realisiert werden.
Und das Echo?
Sehr positiv eigentlich, ja, ja, international sehr, sehr verifizierte Daten und sehr gutes Ansehen der Uni Basel.
Sie haben den wichtigsten Preis in der Schweizer Pädiatrie erhalten, also für Kindermedizin. Wofür?
Wahrscheinlich, ich sage jetzt nicht wegen dem Alter. Ja, nein, wir haben natürlich schon sehr viel Forschung in diesem Bereich gemacht und haben natürlich, ich glaube, auch sehr viel gemacht für die gesamte Pädiatrie in der Schweiz. Oder ich glaube, die Pädiatrie ist eines der Fächer, die vielleicht früher zu wenig gesehen wurde, oder weil es ist eine wichtige Medizin. Wir haben vor allem auch durch sehr gute Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Zentren mittlerweile eine wirklich sehr, sehr hohe Versorgungsqualität in der Schweiz für Kinder. Sie wissen wahrscheinlich, dass eben das Tarifsystem das nicht so gut abbildet, oder weil natürlich die Kindermedizin sehr viel aufwendiger ist und da haben wir ein großes Problem. Aber ich glaube, die Schweizer Kinderspitäler haben wirklich einen sehr, sehr hohen Qualitätsstandard und ich glaube, da haben wir alle mitgearbeitet, dass das so ist. Ja.
Warum hat Sie Kindermedizin besonders interessiert?
Ja, es ist einfach eine sehr positive Medizin, oder? Sie können häufig eben durch wenig können sie einem Kind ein gutes Leben verschaffen, oder sie müssen, es ist nicht eine Medizin am Ende des Lebens, sondern es ist eine Medizin am Anfang des Lebens, wo man mit einer guten Behandlung, einer guten Betreuung dieser Kinder wirklich einem Kind und einer ganzen Familie einfach sehr viel mitgeben kann und mithelfen kann. Und das ist einfach so schön. Und das Schönste ist natürlich in den Sprechstunden, die Kinder sind einfach immer total ehrlich, sagen immer, was sie denken. Und das ist so wahnsinnig erfrischend und freut mich jeden Tag, wenn ich da arbeite.
Das ist sehr schön. Sie haben vorhin erwähnt, eben, dass bei Asthma quasi schon sehr früh Weichen gestellt werden. Ist das generell so, dass im Kinderalter wichtige Weichen gestellt werden? Und wenn ja, in welchen anderen Bereichen ist das auch noch so?
Das sind eigentlich so Erkenntnisse, die immer mehr kommen. Oder man kann sich sehr gut vorstellen, dass viele andere chronische Erkrankungen, es gibt auch Hinweise in anderen Bereichen, zum Beispiel bei beim Bluthochdruck, bei der Hypertonie, dass das wahrscheinlich eine Rolle spielt. Eben diese Entwicklung in der frühen Kindheit ist sehr relevant und das wurde früher von den Erwachsenenmedizinern weniger beachtet. Aber das, ich glaube, in vielen Gebieten wird man ja heute als Pädiater in alle diese Kommissionen mit eingeladen, weil man einfach weiß, wenn man chronische Erkrankungen des Erwachsenenalters irgendwann einmal ausrotten möchte oder vermeiden möchte, dann muss man wahrscheinlich präventiv sehr, sehr früh anfangen.
Also hat die positive Wertung dieses Medizinerzweigs, hat die zugenommen in den letzten Jahren?
Auf jeden Fall, denke ich schon, ja, auf jeden Fall, ja. Mhm. Ja.
Sie sind ja ärztlicher Direktor des Kinderspitals. Was ist für Sie dort prioritär wichtig?
Wir sind das ein systemrelevantes Endversorger Kinderspital der ganzen Region Nordwestschweiz, oder? Wir sind wirklich wir sind verantwortlich für die Versorgung von diesen Kindern in dieser Region. Wir arbeiten sehr, sehr gerne und sehr eng mit den in einem Netzwerk mit den Kinderärztinnen und Kinderärzten zusammen. Wir brauchen diese enge Zusammenarbeit, weil natürlich nicht jedes Kind mit einem Schnupfen unbedingt auf die Notfallstation muss, sondern wir wollen eigentlich, dass diese Grundversorgung von den Kinderärzten gemacht werden kann und dass eben vor allem die schweren Erkrankungen in enger Zusammenarbeit mit den Kinderärztinnen und Kinderärzten bei uns betreut werden. Das ist so mein Hauptanliegen, aber ich glaube, wir haben ja früher zwei Kinderspitäler gehabt und ich glaube, dieses neue UKBB ist natürlich viel, viel größer und auch viel, viel besser in Qualität geworden ist. Wir haben wirklich in letztes Jahr extrem gute Qualitätsratings gehabt im Vergleich zu den anderen Kinderspitälern der Schweiz. Also ich glaube, es ist ein sehr schönes Erfolgsprojekt. Ja.
Welcher Entwicklungsschritt lag Ihnen besonders am Herzen und ja, den Sie durchgeführt haben?
Ich glaube, wir haben jetzt eine gute Verbindung gefunden zwischen dieser universitären, hochspezialisierten Tertiärmedizin und der Grundversorgung, die die Pädiater und Pädiaterinnen machen. Wir haben einen Weg gefunden, dass wir eben hier eine kluge Medizin machen, dass wir nicht Kinder mit unnötigen Behandlungen belasten, aber gleichzeitig natürlich auch eine sichere Medizin mit hohen Qualitätsstandards, dass wir eben schwere Erkrankungen möglichst nicht verpassen.
Ja. Ist Basel ein privilegierter Ort für Ihre Forschung?
Unbedingt.
Warum?
Nein, Basel ist natürlich einfach wahnsinnig toll, weil Basel hat einerseits so eine gewisse Großzügigkeit in der Denkweise. Ja. Das merkt man, oder? Auch gerade akademisch-universitär mit dem Umfeld. Das ist der größte Biotech-Site oder von dieser Region. Das bietet sicher viele Chancen, aber was wir natürlich auch haben, vielleicht haben Sie davon gehört, oder wir haben über dieses Basel Research Center of Child Health eben mit enormen Stiftungsgeldern haben wir jetzt dieses Forschungszentrum lancieren können mit neuen Professuren in enger Zusammenarbeit mit Universität und ETH, und das wird wahrscheinlich in den nächsten 2-3 Jahren zu einem der größten pädiatrischen Forschungszentren in Europa werden und von dem her ein ganz wichtiger Teil von unserer akademischen Umfeld.
Großartig. Sie spielen in der Freizeit bei einer Funk- und Soul-Band namens Conference. Würden Sie in einem Lokal auftreten, in dem geraucht wird?
Sie haben wirklich mein CV gut gelesen, offensichtlich, oder die Internet-Homepage. Ja, das ist eine tolle Band, kann ich alle nur empfehlen. Nein, wir spielen schon gar nicht mehr in Lokalen, wo geraucht wird, weil es das gar nicht mehr gibt.
Ah, oder? Okay.
Ja, ja.
Ja, klar.
Nein, aber es ist immer toll, da ein bisschen Musik zu machen. Ja.
Was gibt Ihnen die Musik?
Ja, es gibt einem Es gibt ganz viele Aspekte der Musik, oder? Die natürlich immer ein toller Ausgleich sind. Aber ich weiß nicht, ob Sie schon mal in einer Band gespielt haben. Aber das Tolle an einer Band ist natürlich, dass man ist eine Gruppe von Leuten mit verschiedenen Fähigkeiten, oder? Und man ist nur gut, wenn man gut zusammenarbeitet oder zusammenspielt. Und es gibt dann häufig so ein, durch die Band gibt es so ein deutlichen Mehrwert, als wenn jeder etwas einzeln machen würde. Und so das ist wirklich sehr schön. Das ist auch etwas, was man natürlich in der Führungsebene gut umsetzen kann. Und ich glaube, dieses gemeinsame Erreichen von zusätzlichen Zielen, das ist etwas, was aus dieser Bandkultur sehr gut mitzunehmen ist.
Herr Frey, ganz herzlichen Dank für dieses Interview. Ich wünsche Ihnen alles Gute in Ihrem Beruf, aber eben auch in der Musik. Das war Uniball, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Ja, vielen Dank für das Interview.
Sie hören Uniball, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die Wissen schaffen. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma. Wir forschen weiter.